Die läuft, sieht so aus, als läuft die durch, genau.
Ja, okay, alles klar. Gut, alles.
Ja, es blinkt.
Nur zur Kontrolle, ja. Okay, danke.
Und nochmal ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, dass ihr euch ein bisschen erfrischen konntet. Wir setzen uns zunächst aufrecht und würdevoll hin, versuchen, auf unseren Atem zu achten.
Mikrofon ist, glaube ich, ausgeschaltet.
Meinst du mein Mikrofon? Könnt ihr mich hören?
Ja, ich kann dich hören irgendwie und dann.
Also ich höre mich auch. Können wir beginnen?
Ja, wir können beginnen, ja.
Super. Dann hört mit mir kurz auf die Klangschale, dann auf meine Reflexion und nach einer Stille schließe ich das Ganze mit einer Mutterkasse ab. Ein guter Ruf hat sich weit verbreitet über den Meister Gotama, den Wahrheitsfinder, der an der Wahrheit angekommen ist, den Tathagata. Itipiso Bhagava, er ist wirklich der Erhabene. Arahang, ein Vollendeter. Sammasambuddho, ein vollkommen Erwachter. Vicca-Charana-Sampanno, perfekt in Wissen und Wandel. Sugato, der glücklich Gegangene, Lokavidu, Kenner der Welten, Anuttaro Puissadammasarathi, ein unübertrefflicher Meister belehrbarer Personen, Satta Deva Manusanang, höchster Lehrer der Menschen und himmlischen Wesen, Buddho, der Erwachte, Bhagavati, ein Erhabener, der diese Welt mit ihren unterschiedlichen Wesen sowie die Arten der Menschen erklärt, nachdem er es selbst aus sich heraus durch direktes Wissen verwirklicht hat. Er lehrt den Dhamma, der gut ist am Anfang, in der Mitte und am Ende, in der richtigen Bedeutung und Formulierung. Er offenbart das heilige Leben, das vollkommen vollendet und rein ist. Gut ist es, solch einem Vollendeten zu folgen. Zu diesem erhabenen Buddha gehen wir um Zuflucht. Der Buddha ist für uns der höchste Lehrer. Wir sprechen zusammen. Namo Tassa
Assalamualaikum.
Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Dhammang Sanghang Namassami. Dankeschön. Nochmal herzlichen Dank an die Theravada AG für diese Einladung, die mich sehr ehrt und freut. Freut mich, hier mal dabei zu sein. Nochmal kurz zu meiner Person. Ich bin mit dem Buddha Talk vorgestellt worden. Ja, das ist eine Aktivität von mir, aber der Buddha Talk ist tatsächlich traditionsübergreifend. Da kommen auch Redner aus dem Mahayana zu Worte, wie heute Abend der Gerd Bausch über den 16. Karmapa. Meine eigentliche Tätigkeit ist aber eigentlich die Suttanta-Gemeinschaft, in der ich überwiegend aus den Suttas heraus Lehre und Kurse anbiete und eine Gemeinschaft entstanden ist. Und aus der Gemeinschaft ist auch der Verein Mitgefühl in Aktion entstanden. Das ist im Grunde genommen auch eigentlich eine Aktivität, die für mich Dhamma-Arbeit ist. Ja, das Thema, ist jetzt schon vorgestellt. Der Buddha selber hat gesagt, was ist Vertrauen in den Buddha, wenn jemand so sehen kann, wissen kann und sehen kann, der Buddha ist wirklich der Erhabene. Er ist der vollkommen Erwachte, er ist perfekt in Wissen und Wandel. Er ist der Kenner der Welten, der höchste Lehrer der Menschen und Götter. Das bezeichnet der Buddha als Vertrauen in ihn. Daraus ergibt sich Vertrauen in den Dhamma und daraus wiederum ergibt sich Vertrauen in den Sangha. Jetzt möchte ich euch einladen, zu einer der drei Fragen, die reflektiert hat, kurz etwas zu sagen, wer möchte. Kann man ohne Vertrauen leben? Was ist der Unterschied zwischen blindem Vertrauen, Glaube und Zuversicht? Oder wann und wie wird Vertrauen im Buddhismus auf dem Buddha-Weg unerschütterlich? Fest zur Zuversicht. Wer möchte anfangen? Einfach Mikrofon anmachen und loslegen.
Also ich behaupte, man kann ohne Vertrauen leben. Ich habe lange mit schweren Depressionen gelebt.
Wo bist du?
Wo ich bin?
Gib mal deine Hand, ich sehe dich gar nicht. Ah, ach ja, danke. Danke, Inke.
Also wie gesagt, ich behaupte, man kann ohne Vertrauen leben. Vielleicht nicht ganz hundertprozentig. Ich habe mit schwersten Depressionen gelebt und habe immer wieder mit am Leben bleiben gekämpft. Und hatte gar kein Vertrauen mehr. Und wenn ich das so erzähle, dann denke ich jetzt aber, irgendwo muss ja doch Vertrauen vergraben gewesen sein, weil sonst wäre ich jetzt ja nicht mehr da.
Dankeschön, Inken.
Also, ich bin da etwas anderer Ansicht. Also, ich glaube oder ich bin der Überzeugung, dass man ohne Vertrauen nicht leben kann. Gibt aus, also ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten von Vertrauen. Ein Vertrauen, das man im Alltag benutzt, wie zum Beispiel das Vertrauen in, sage ich mal, ja, eine Treppe, die ich hochlaufe, dass sie nicht zusammenbricht oder dass ich morgens in mein Auto steige und heil bei der Arbeit ankomme oder wo immer ich hinfahre. Und dann gibt es andere Ebenen des Vertrauens, die spiritueller sind, auf die spirituelle Ebene gehen und die vielleicht etwas tiefer gehen. Ja. Zwischen blindem Vertrauen, Glaube und Zuversicht. Ich glaube, dass ja, blindes Vertrauen eher in diese Richtung geht, dass wir ja einfach folgen, ohne nachzudenken, einfach das hinnehmen, wie es gesagt wurde, ohne zu hinterfragen, ohne selbst darüber nachzudenken oder vielleicht die Parallele zum eigenen Leben zu ziehen. Und wie wird Vertrauen unerschütterlich, denke ich, dass es unerschütterlich wird in dem Fall, umso mehr ich das Gelernte in mein Leben übertrage, es selbst prüfe und anwende und dann wieder den Rückschluss zu dem, was ich gelesen, gelernt oder gehört habe, diese Abhängigkeit, diese Symbiose zwischen im Alltag selbst anwenden und dann prüfen und dann wieder zurückkommen zu dem Gelernten.
Dankeschön, Leon. Wer macht weiter? Gerne, Herr Rother.
Ja, schönen Dank, dass ich zu den Fragen auch mich äußern darf. Bin ich verständlich?
Sehr gut.
So, ja. Also zunächst ist ja jetzt schon einiges Gute und Verständliche gesagt worden, dem ich mich überwiegend auch anschließe. Also in der ersten Frage steckt ja schon die weitere Frage drin, was verstehe ich unter Vertrauen? Und die Möglichkeiten, die sind in der zweiten Frage auch enthalten. Und da konzentriere ich mich am meisten auf die Zuversicht. Und dieser Begriff, der beinhaltet für mich, dass ich einmal diese Zuversicht in der Art und Weise, wie Buddha gelehrt hat, einbeziehe. Und das bedeutet für mich, dass der Buddha besonders betont hat, bemüht euch selber um Einsicht. Ich kann euch nur den Weg zeigen, gehen müsst ihr ihn ist selber. Also man muss schon einige Bemühungen mit hinzufügen, bevor man einer Person oder einer Lehre folgt. Dann steht man auch dahinter. Und das ergibt sich dann auch aus der dritten Frage. Ich bin ja darin beteiligt, was ich, welchen Umständen ich vertraue. Und davon bin ich nicht getrennt. Ich bin damit verbunden. Und dann kann ich das Bemühen damit einbeziehen. Und das ergibt dann auch zunehmend Einsicht. Also ohne Einsicht ist für mich ein Vertrauen nicht möglich.
Dankeschön, Rotha. Vielleicht versucht ihr noch knapper auf eine Frage einzugehen. Wer macht weiter?
Ja, wenn ich darf, wird knapp. Für mich ist ein Unterschied zwischen Glauben und Vertrauen. Man muss auch in Kauf nehmen, dass Vertrauen auch erschüttert werden kann. Das muss man im Hintergrund auch immer haben. Aber ich finde, blindes Vertrauen oder Glauben ist praktisch ein Zeichen auch von Unmündigkeit. Also immer achtsam bleiben, auch im Vertrauen, halte ich für ganz wichtig. Und dadurch stärkt sich dieses Vertrauen auch, bis es dann irgendwann vielleicht zu einer Gewissheit wird. Aber auch da die Achtsamkeit nicht vergessen.
Dankeschön, Michael.
Ja, ich würde auch noch mal vielleicht was sagen. Ich denke, dass Vertrauen etwas, eine Annahme ist, eine Vorwegnahme ist von Wahrheit, ja, dass man etwas noch nicht weiß, ja, und trotzdem handelt. Und das kennen wir, wenn wir ganz jung waren, wenn wir Babys sind, dann vertrauen wir auch unseren Eltern und so weiter. Auf der anderen Seite braucht man dieses Vertrauen, um sich entwickeln zu können und zu handeln zu können. Wenn man dabei stehen bleibt, bei dieser Annahme und selber nicht prüft und nicht erkennt, dann wird es zum blinden Vertrauen und auf der anderen Seite erwächst aus der Erkenntnis auch wieder neues Vertrauen weiterzugehen.
Es ist so ein bisschen, für mich so ein bisschen wie das kleine Kind, das immer wieder versucht aufzustehen und an sich vertraut, dass es doch irgendwann mal schafft. Das, was es sich vorgenommen hat, so ein bisschen ist es auf dem spirituellen Weg auch so. Wir sind noch keine Buddhas oder noch nicht erleuchtet und wir machen Erfahrung und die Erfahrung ist schon Teilwissen und das gibt uns wieder Kraft weiterzugehen.
Dankeschön, Reimer.
Ich hätte auch noch ein kleines Ergänzendes vielleicht. Das Vertrauen ist das Händereichen des Kleinkindes zum Aufstehen und dass es nachher steht und gehen kann.
Schönes Bild. Dankeschön, Jürgen. Ich sehe ein Lächeln auf Aya Aganyanis Gesicht. Möchtest du was sagen?
Nee. Ja, das heißt ja auch, Vertrauen ist die Voraussetzung oder der Einstieg für alles Heilsame. Ist es noch erschütterlich vielleicht, dieses Vertrauen, aber man hat mal so ein Grundvertrauen, Vertrauensvorschuss, den man gibt. Und je mehr man natürlich Erfahrungen macht mit dem Heilsamen, dass das auch wieder gute Rückwirkung hat. Und wenn man dann versucht, den edlen achtfachen Pfad zu gehen, wenn man, je mehr man eigene Erfahrungen macht, desto mehr wird dieses Vertrauen, was man erstmal eingesetzt hat, ja bestätigt. Und schließlich unerschütterlich wird es beim Stromeintritt, weil dann ist es keine Frage mehr, der Buddha hat recht gehabt, Nibbana gibt es. Und als dann ist einfach, ja, ab dann ist es wirklich unerschütterlich. Vorher können immer noch ein bisschen Zweifel sein, ist es so oder so.
So ist es. Dankeschön. Brennt noch was auf der Seele?
Ja, bei mir, ist das unerschütterliche Vertrauen, ist das auch bedingungsloses Vertrauen? Also gibt es bedingungsloses Vertrauen wie die bedingungslose Liebe?
Ja, das wird dann auch ein Teil des Vortrags. Wir sprechen dann nicht mehr von Sada, sondern von Passada. Das ist diese unerschütterliche Zuversicht, weil man das Ende des Weges kennt, wie Aya Aganyane gesagt hat.
Ich könnte höchstens noch ein bisschen ergänzen, unermesslich, das zu noch zu sagen, eine unermessliche Liebe oder nicht messende Liebe.
Auch ein guter Punkt. Liebe gehört auch in dieses Thema, da kommen wir auch noch zu. Genau, ist auch eine Form des Vertrauens. Genau. Raja, möchtest du etwas sagen? Jetzt ist dein Ton nicht an, aber.
Also ich glaube, alles ist gesagt worden.
Wunderbar, dann ist das das Schlusswort für den Austausch. Ich war gerade in deinem wunderbaren Heimatland und da denke ich auch an deinen Verein, die Tsunami-Hilfe. Ich war im Tsunami-Gebiet und habe gesehen, wie viele Familien tatsächlich durch Hilfe von NGOs ihr Leben und
Ja.
ihre Existenz wieder aufbauen konnten. Das war sehr schön.
Ja, schön.
Dann komme ich nun zum Vortrag. Zunächst habt ihr natürlich richtig geantwortet, denn der Buddha hat ja keine Lehre erfunden, sondern er hat entdeckt, wie Aya Palanyani zu Recht gesagt hat, wie die Dinge wirklich sind und davon einen Erkenntnis- und Befreiungsweg abgeleitet. Und wir alle können gar nicht irgendetwas tun ohne Vertrauen. Also wenn man das erste Mal, die Treppe wurde erwähnt, sagen wir mal, in einen Zug steigt, dann kann man vielleicht Angst haben oder ein Flugzeug vielleicht auch, weil man diese Erfahrung noch nicht hat, dass das Ding fliegen und tragen kann. Ja? Wenn man das häufiger macht, dann ändert sich dieser Vertrauensvorschuss, den man aufbauen muss, in eine Erfahrung, wie die Dinge sind. A, es funktioniert, dann wächst daraus eine Zuversicht, um das vereinfacht zu sagen. Also aus einer Fähigkeit wird dann eine Fertigkeit, aus einem Vorschuss wird eine Erfahrung. Zunächst möchte ich betonen, dass diese fünf Fähigkeiten, die dann Kräfte werden, die wir uns anschauen, einen Kontext haben. Der Kontext ist nämlich folgender, dass der Buddha gesagt hat, ihr solltet euch in den Dingen üben, die ich, der Buddha, aus direktem Wissen heraus gelehrt habe. Und das sind nämlich diese sogenannten Bodhipakkhya-Dhammas, wie der Abhidhamma sie nennt. Und Die sind numerisch geordnet in die vier Anwendungen der Achtsamkeit, die vier rechten Bestrebungen, die vier Fährten spirituellen Erfolgs, diese Idipada. Dann kommen unsere fünf Fähigkeiten, die dann die fünf Kräfte werden. Dann die sieben Erwachungsfaktoren, also Satta Sambhujanga. Und dann der edle achtfache Pfad. Das heißt, dass der Kontext der Betrachtung dieser Fähigkeit Vertrauen als erste der fünf Eigenschaften im Kontext der Dinge sind, wo der Buddha sagt, darin sollt ihr euch üben, die sollt ihr entwickeln. Das sind die Dinge, so die man könnte sagen, die deren Entfaltung die Möglichkeit der Befreiung überhaupt voraussetzen. Man muss diese Eigenschaften entwickeln, um diesen Pfad des Buddha zur Befreiung gehen zu können. Und da sind die, Moment, ja genau, das, ich werde jetzt etwas einblenden hier. Übrigens alles, was ich sage, gebe ich euch nachher als Text gerne, ja? Braucht nicht mitschreiben. Wenn wir uns diese sieben Gruppen oder Sets von Qualitäten in den Sati, in den sieben Sets von Bodhipakkhya da mal anschauen, dann erkennen wir, dass unsere fünf Fähigkeiten Vertrauen, Energie, Achtsamkeit, Sammlung, Weisheit, die meisten kommen in den anderen Punkten vor. Zum Beispiel Weisheit kommt häufig vor, Bestrebung, Samadhi und besonders, also Bestrebung besonders, und die Satipatthana kommen viermal vor in den verschiedenen Gruppen. Unser Sadha allerdings kommt nur in diesem Bereich Fähigkeiten, Indriya und Bala-Kräfte vor. Und das hat auch einen bestimmten Grund, weil Sadha gehört bei dem Buddha zu den Dingen, von denen er sagt, das sind Dinge, die haben nur zweierlei Ausgang. Ja? Sie sind entweder richtig oder falsch. Man kann sie nicht wissen, man kann sich nicht aneignen. Sadha gehört zu den Dingen, die ausgewechselt werden durch etwas wie ein bestätigtes Vertrauen, was man dann Passata nennt. Interessant, jetzt komme ich nicht mehr zu meinem Text doch hier. Geht gleich weiter, es ist ein technisches Problem, zwischen Fenstern zu wechseln. Okay. So, die fünf Fähigkeiten, und das werde ich jetzt gerne auch mitteilen, dann könnt ihr das mitsehen. Die sind, also wir haben vorher die Abkürzung Indriya gehört, das war für Panya und Indriya, die Abkürzung, die fünf Fähigkeiten werden auch etwas abgekürzt, in Pancha für fünf und Indriya für Fähigkeit und dann in Plural Indriyani, also Panchindriyani auf Pali. Und das sind Vertrauen, Sada, Energie, Virya, Achtsamkeit, Sati, Sammlung, Samadhi und Weisheit, Panya. Und der Buddha sagt, wenn man diese entfaltet, diese Fähigkeiten, die führen zum Frieden, die leiten zum Erwachen. Und die sind auch die Kennzeichen, diese fünf Punkte sind die Kennzeichen eines Dhamma-Nachfolgers oder Vertrauen-Nachfolgers. Vielleicht habt ihr diese Begriffe schon mal gehört, den Dhammanu Sati und den Sadhanu Sati, das heißt den Sadi, Entschuldigung, das heißt denjenigen, der vor dem Strom eintritt, spüren bereits durch Reflexion und Einsicht eine große Zuversicht oder Hingabe für den Buddha entwickelt hat und für den Dhamma, oder der aus Vertrauen heraus und Hingabe eine große Überzeugung entwickelt hat und den Weg geht und von denen der Buddha sagt, die können nicht sterben, ohne den Stromeintritt zu erlangen. Das Wort Indriya kommt übrigens von Indras Herrschaft. Das war ein Sinnbild für Fähigkeit, Vermögen, auch Sinnesfähigkeit und die sechs Sinne. Das ist ja, Indra ist ja eine Gottheit. Und der Buddha sagt, dass diese fünf Eigenschaften, wie ich eben gesagt habe, dass sie sich beim Vertrauensnachfolger finden, beim Weisheitsnachfolger, dass ein Strom eingetreten, der diese hat, ein einmal Wiederkehrer, ein nie Wiederkehrer und natürlich auch ein Adi Arahant, also ein Adi, alle, die ich genannt habe, sind Adihant, sind Edle. Im Kommentar des Buddha Gosa werden diese fünf Eigenschaften so erklärt, dass auf der einen Seite Vertrauen in Energie steht, also Virya für Energie, und auf der anderen Seite Weisheit und Sammlung Samadhi. Und das Ganze getragen, umrahmt wird von Achtsamkeit. Persönlich glaube ich allerdings, dass der Buddha diese bewusst als sukzessive Eigenschaften beschrieben hat, dass es eine Absicht darin ist, dass die in dieser Reihenfolge vorkommen, wobei Vertrauen sozusagen die Haupteigenschaft eines Stromeingetretenen ist, der dann Energie aufbringen muss durch die vier rechten Bestrebungen, um den Weg zu gehen, dadurch Achtsamkeit entwickeln kann, was beschrieben ist als die vier Satipatthana, als die vier Anwendungen der Achtsamkeit. Und dadurch die Fähigkeit erlangt, in diese vier Versenkungen, die Jhanas, einzutreten, was praktisch die Spitze oder die Definition eines rechten Samadhi ist. Und da heraus mit Weisheit sieht, wie es in Schriften heißt, was die vier edlen Wahrheiten wirklich sind. Was das Leiden ist, was die Entstehung des Leidens ist, was die Auflösung des Leidens ist und was der Weg ist, der zur Auflösung dieses Leidens führt, ist. So, Vertrauen in dem Sinne ist die wichtigste Voraussetzung, um den Weg des Buddha gehen zu können. Und warum ist Vertrauen so wichtig? Geht es nicht eher im Buddhismus darum, eine Erfahrung zu machen? Und oft wird bei uns ja dann auch gesagt, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, es geht doch nicht um Glauben, es geht doch darum, dass man für sich selber schaut. Heißt es nicht, jeder soll sehen, für sich selber und bei sich selber schauen. Dann wird dann das Kalama Sutta oft zitiert, wo der Buddha sagt, hört, geht nicht nach Glauben oder nach einem Lehrer, sondern schaut für euch selbst, wird dann verkürzt gesagt. Aber das hat der Buddha gar nicht gesagt. Denn wie kann man denn für sich selbst schauen in die Dinge, die transzendierend sind? Wie kann man für sich selbst verifizieren, ob es ein Nibbana gibt? Wenn ich euch fragen würde, wer weiß, ob es ein Nibbana gibt, dann müsste man mit Ajahn Chah sagen, okay, wer weiß, ob es ein Morgen gibt? Sprich, es ist etwas, was durch Vertrauen, durch Zuversicht angenommen wird, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, irgendwas in mir gibt, was ungeboren, ungeschaffen ist, das dieses Nibbana verwirklichen kann. Oder gar, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Das kann man glauben oder nicht glauben. Aber das kann keine Erfahrung werden. Bis du stirbst, kannst du niemals sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt ein Leben nach dem Tod. Es sei denn, du kannst in deine vergangenen Leben schauen. Das heißt, Sada ist auf der einen Seite zwar eine Voraussetzung, auf der anderen Seite gehört es zu den Dingen, die verifiziert werden müssen, von denen man sehen muss irgendwann, ob es richtig oder falsch war. Das Wort von Sada kommt tatsächlich von Herz, Shrad oder Sat ist auch in Chitraya die Wurzel für das organische Herz oder auch Essenz genannt. Und in Verbindung mit der Endsilbe Da, was Setzung heißt, das heißt, die Bedeutung von Sada ist, sein Herz auf etwas ausrichten oder Vertrauen in jemanden oder auf etwas setzen. Das wäre sehr wörtlich. In den Suttanta-Texten gibt es verschiedene Synonyme für Sada. Ein Synonym ist Visasa, was auch Vertrauen oder Vertrautheit heißt. Oder Ukkapana, sich auf jemanden einlassen. Oder Adimucchana, sich eine Meinung bilden, sich für etwas entscheiden oder für etwas, für jemanden entscheiden. Und jetzt kommt das Wichtige, das, was schon öfter Erwähnung fand, Passada, Zuversicht, Klarheit, Helligkeit, Freude, Vertrauen, Glaube, die Fähigkeit der Sinne. Und dann, das wurde auch schon kurz erwähnt, sind die Synonyme noch Pema und Metta. Wobei Pema eine Zuwendung zu einer speziellen Person oder Sache ist, eine Zuneigung, eine Hingabe, ein Vertrauen in eine Person. Der Buddha sagt, wer genügend Pema zu mir hat, der ist schon auf dem Weg. Metta dagegen ist ein Vertrauen, was in sich beruht, was nicht von dem anderen abhängig ist. Ist aber auch eine Form von Vertrauen. Wenn ich sehr viel Metta habe für die Welt, dann kann die Welt mich enttäuschen. Das Vertrauen ist in mir begründet. Pema ist ein Vertrauen, das im Gegenüber begründet ist. Oder in meiner Sicht des Gegenüber. Der Buddha lehrt 16 Schritte der Herangehensweise, wie man sich dem Dhamma oder einem Lehrer nähert. Bitte übertragt das nicht auf einen menschlichen Lehrer, der nach dem Buddha gekommen ist. Das macht der Mahayana zwar, aber das ist eigentlich nicht ursprünglich buddhistisch. Wir haben immer den Buddha als höchsten Lehrer. Also diese Prüfungsfragen, die man hat, wenn man sich einem Lehrer anvertraut, beziehen sich nicht auf ein Vorbild, ein Acharya oder auf einen spirituellen Freund, sondern auf den Buddha selber, auf den Satta. Und da heißt es, dass man für sich schauen soll, hat dieser Lehrer, der Buddha, eventuell noch Gier, Hass und Verblendung gehabt? Oder kann ich irgendwie erkennen, dass das in ihm nicht mehr vorhanden war? Das können wir heute nur durch Hören, Lesen, wer war der Buddha, wie war seine Lehre und erkennen, oh, der war wirklich frei. Und daraus ergibt sich die sogenannte Sadha, Vertrauen in den Lehrer setzen. Und das ist der Beginn des Weges. Und wenn man dieses Vertrauen in den Lehrer gesetzt hat, dann besucht man ihn, als er noch lebte. Heute könnte man sagen, man wendet sich der Gemeinschaft der Praktizierenden zu und hört den Dhamma. Und man ehrt ihn, man dient ihm, man hört gut zu, man lernt den Dhamma, hört den Dhamma, merkt ihn sich, denkt über dessen Bedeutung nach, reflektiert sie, kommt dann zu einer inneren Annahme der Lehren und bringt dann den Wunsch zur Achtsamkeit hervor, den Wunsch zur Anstrengung, fängt an, die Lehre zu erforschen, zu kontemplieren, strebt in der Praxis, strengt sich an. Und dann kommt es zu dem Punkt, wo man im eigenen Körper diese unübertreffliche Wahrheit verwirklicht. Und mit dieser Verwirklichung dringt man zur Weisheit durch. Und dann kommt man zu dem Punkt, wo man für sich durch direktes Wissen selber sehen kann, es ist so. Dann gibt es vier Dhamma-Punkte, in denen Vertrauen vorkommt. In Majjhima Nikaya 11, wo die Schüler des Buddhas zu anderen Schulen sagen, als sie gefragt werden, warum könnt ihr mit so einer Überzeugung sagen, dass der Buddha den richtigen Dhamma lehrt und dass das der Weg ist? Und dann sagen sie als Antwort, weil wir in uns sehen, selber sehen und auch vom Lehrer gehört haben, dass es vier Dhammas in uns gibt, nämlich zweimal Vertrauen, und zwar Vertrauen in den Lehrer, in den Satta, den Lehrbegründer, Vertrauen in den Dhamma. Und wir können in uns sehen, dass wir den ethischen Weg gehen, Tugend erfüllen und dass wir Zuneigung zu unseren Freunden haben im Dhamma, egal ob sie Laien oder Ordensmitglieder sind. Und da kommt dann das Wort Passada vor, was eher Zuversicht ist. Dann gibt es diese fünf Merkmale des Strebens, wo auch Vertrauen wieder den Anfang bildet. Da heißt es, ein eifriger Schüler, der das Training auf sich nimmt, hat erstens Vertrauen in des Wahrheitsfinders Erwachen. Er hat Sadha da hinein, dass er sagt, oh, der Buddha ist wirklich voll erleuchtet gewesen. Sein Erwachen ist real. Dann braucht er die Fähigkeit, um wirklich ernsthaft in Zurückziehung zu streben. Interessanterweise das Freisein von Krankheit und Schmerz. Kann ich euch aus Erfahrung sagen, man kann nicht gut einen Retreat machen, wenn man sehr viel körperliche Beschwerden hat. Dann die Fähigkeit der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, sich zu zeigen, wie man ist, energetisch im Falten heilsamer Zustände zu sein und schließlich Weisheit bezüglich Entstehen und Vergehens. Aber diese Dinge fangen an mit Vertrauen. Jetzt kommen wir zu diesem Passada. Das Ziel von Sadha ist, dass man in den Strom eintritt, ja, dass man zu denen gehört, die feste Zuversicht in den Buddha haben. Und das fängt an mit denen, von denen der Buddha sagt, wenn sie nur ausreichend Vertrauen und Liebe, also Sadha und Pema in mich haben, Sadha Mata und Pema Mata heißt ausreichend, heißt nicht nur einfach nur, wie oft übersetzt, sondern ausreichend, genügend Vertrauen, genügend Hingabe, in dem Buddha reicht aus, um in höhere Existenzen zu kommen, nicht mehr in niedere Existenzen zu geraten. Wer dann darüber einen Schritt hinauskommt und ganz tiefes Vertrauen oder ganz tiefe Einsicht in dem Buddha hat, der wird entweder Dhamma-Nachfolger genannt, Sadanusari, oder Vertrauensnachfolger. Nee, Entschuldigung, der erste war Dhammanusari, der zweite Vertrauensnachfolger ist der Sadanusari. Und das ist jemand, der zwar noch keine Fesseln, also diese, so wie Sakkaya Ditthi und so weiter, gesprengt hat, aber von denen der Buddha sagt, so jemand kann nicht sterben, ohne den Stromeintritt zu erlangen. Das heißt, er ist eigentlich schon auf dem Weg, aber gehört noch nicht klassisch zu den Ardhas, zu den Sekhas, zu denen, die Verwirklichung haben. Der Stromeintritt selber, wenn er erlangt wird und verwirklicht wird, hat als einer der Hauptpunkte dieses Avecha Passada, diese nicht schwankende, unerschütterliche, von Klarheit durchdrungene Zuversicht. Und da spricht man dann nicht mehr von Sada, von Glauben und Vertrauen, sondern Zuversicht. Das ist der Punkt, wo aus der Fähigkeit zu vertrauen die Fertigkeit des Vertrauens wird. Ihr wisst, im Deutschen können wir es so aufteilen, dass wir sagen, es gibt die Fähigkeit zu etwas. Ich mache mal kurz aus. Und es gibt die Fertigkeit. Ich habe zum Beispiel die Fähigkeit, mit den Händen irgendwas zu basteln. Wenn ich den Beruf eines Tischlers lerne, wie mein erster Beruf war, dann lerne ich mit der Zeit die Fertigkeit, wie ich mit den Dingen so umgehen kann, dass ich es irgendwann kann. Im Autofahren ist es auch so. Jeder von uns hat theoretisch die Fähigkeit, schwimmen zu lernen oder Auto zu fahren oder Kuchen zu backen. Aber man muss das trotzdem lernen und eine Fertigkeit sich aneignen. Und dann wird aus diesem Indriya wird ein Bala. Aus dieser Fähigkeit wird ein Vermögen, eine Kraft, eine Fertigkeit. Ja. Majjhima Nikaya 4.2 sagt, wenn Gefolgsleute aus Vertrauen, Sada, in mich, aus dem Haus in die Heimatlosigkeit oder eigentlich sollte man sagen Hauslosigkeit gezogen sind, haben sie mich als ihr Vorbild, ihren Helfer und ihren Leiter. Und diese folgen meinem Beispiel. Das hat der Buddha aufgrund einer Frage von einem Brahmanen, ich glaube es war Janusuni, gesagt, ist das so? Und der Buddha hat gesagt, ja, das ist so, die haben mich als Vorbild. So ein Kennzeichen von Sada ist, was? Dass man bereit ist, in die Zurückziehung zu gehen, bereit ist, sich aus dem Daseinskreislauf zu verabschieden, dass man weiß, dieser buddhistische Pfad ist für mich, es lohnt sich, weniger sinnliches Vergnügen zu leben und sich mehr zurückzuziehen oder gar zu ordinieren. Und den Buddha als Vorbild zu sehen, Hilfe durch den Buddha, durch das Buddhas Lehre, Worte zu bekommen, ihn als Leiter, als Führer anzuerkennen und seinem Vorbild nachzueifern. Weiteres Zitat: Mönche, der Dhamma, der von mir auf diese Weise gut verkündet ist, ist klar, frei von Flickwerk, also Patchwork eigentlich. In diesem von mir auf diese Weise gut verkündeten Dhamma sind alle Mönche, die Dhamma-Nachfolger oder Vertrauensnachfolger sind, auf dem Weg zur Erleuchtung. Mönche, der Dhamma, der von mir auf diese Weise gut verkündet ist, frei von Flickwerk, in diesem von mir auf diese Weise gut verkündeten Dhamma sind diejenigen, die genügend Vertrauen und ausreichend Liebe, Sada Matang und Pema Matang, zu mir haben, alle auf dem Weg in den Himmel. Das ist jetzt das Zitat zu dem, was ich vorher erklärt habe. Ich möchte dazu ergänzen, das bezieht sich nicht nur auf Ordinierte, obwohl es für Ordinierte formuliert ist. Der Stromeintritt, tiefes Vertrauen und Zuversicht sind durchaus Eigenschaften, die viele, ohne vorher den Buddha getroffen zu haben, beim ersten Mal in seiner Gegenwart durch das Hören des Dhamma erlebt haben. Und es gibt unzählige Laiennachfolger und Laiennachfolgerinnen natürlich auch in der Zeit des Buddha, die zu dieser Zuversicht, zu dieser Schau, zu dieser Sicht des Dhammas gekommen sind, dass man von ihnen sagen kann, sie sind gesichert auf dem Weg. Nun Vertrauen als Fähigkeit oder Fertigkeit. Mönche, was ist die Fähigkeit des Vertrauens? Da ist ein edler Schüler, ein Mensch, mit Vertrauen einer, der seine Zuversicht, Passada, in das Erwachen des Wahrheitsfinders setzt. Nämlich so, er ist wirklich der Habende, ein Vollendeter, ein vollkommen Erwachter, perfekt in Wissen und Wandel, der glücklich Gegangene, Kenner der Welten, ein unübertrefflicher Meister, belehrbarer Person, höchster Lehrer der Menschen und himmlischen Wesen, der Erwachte, ein Erhabener. Das war unsere Eingangsreflexion. Der Buddha sagt mit anderen Worten, was kennzeichnet jemanden, der dieses unerschütterliche Vertrauen in mich hat? Er hat erkannt, dass ich, der Buddha, wirklich erhaben bin, vollendet, vollkommen aus mir selbst erwacht, vollendet, perfekt, durchdrungen von Wissen, perfekt im heiligen Wandel, der so gegangen oder glücklich gegangen, der Sugata, Kenner der Welten, ein unübertrefflicher Meister, belehrbarer Person, höchster Lehrer der Menschen, himmlischen Wesen, der Erwachte, ein Erhabener, und sich das angeeignet hat, sagen kann, der Lehrer, der Buddha ist mein höchster Lehrer, es gibt nichts mehr als ihn. So ein Mensch wird nie mehr in diesem Leben zu einer anderen Lehre oder zu einem anderen Lehrer tendieren, weil er weiß, der Buddha ist der letztendlich höchste Lehrer. Das ist Passada. Nicht Eingangsvertrauen, sondern die Verwirklichung des Vertrauens, die eigene Sicht, das ist der richtige Weg. Mönche, wenn jemand hier die Fähigkeit des Vertrauens und so weiter, die ganzen fünf Fähigkeiten entfaltet, führt dies zum Frieden und zum Erwachen. Das Ziel von Sadda ist das Ziel Nibbana. Aber auf dem Weg dahin wird aus dieser Fähigkeit zu vertrauen die Fertigkeit des Vertrauens Passada, das tiefe Überzeugen. Und wie das aussieht, das möchte ich am Beispiel von einer Aussage von Sariputta zum Schluss wiedergeben. Das ist aus dem Sanjutta Nikaya 48, 44 und heißt das östliche Torhaus. So habe ich gehört. Einst verweilte der Habende in Savatthi im östlichen Torhaus. Dort sprach er den ehrwürdigen Sariputta folgendermaßen an. Ich glaube, ich lese das vor, ohne dass ihr das mitlesen müsst. Muss ich noch meinen Text wiederfinden wie vorhin? Ja. Sariputta, glaubst du, dass die Fähigkeit des Vertrauens, die Fähigkeit der Energie, Achtsamkeit, Sammlung und Weisheit, also unsere fünf Eigenschaften, wenn sie entfaltet und häufig praktiziert und angewandt werden, das heißt im Pali Bhaveti Bahuli Karoti, also Bhaveti von Bhavana, von entwickeln, entfalten, hervorbringen, in Sein bringen wörtlich, und Bahu heißt viel, und Karoti machen, viel praktizieren. Also wenn diese häufig praktiziert oder angewandt wurden, die Todlosigkeit als Grundlage, als Bestimmung und als endgültiges Ziel haben, ehrwürdiger, antwortet Sariputta, in dieser Sache folge ich dem Erhabenen nicht mehr nur aus Glauben, Sada, nämlich, dass die Fähigkeit Indriya des Vertrauens, die Fähigkeit der Energie, Achtsamkeit, Sammlung und der Weisheit, wenn sie entfaltet und häufig praktiziert wurde, die Todlosigkeit als Grundlage, als Bestimmung und als endgültiges Ziel hat. Denn diejenigen, die das nicht wissen, nicht sehen, nicht verstehen, nicht realisiert und nicht mit Weisheit berührt haben, die müssen durch Glauben an andere daran gehen. Oft auch gesagt, durch das Wort eines anderen. Diese müssen nicht mehr durch Glauben an andere daran gehen, denn sie sind ohne Verwirrtheit und ohne Zweifel darüber, dass die Fähigkeit des Vertrauens und die Fähigkeit der Energie, Achtsamkeit, Sammlung, Weisheit, wenn sie entfaltet und häufig praktiziert wurde, die Todlosigkeit als Grundlage, als Bestimmung und als endgültiges Ziel hat. Ehrwürdiger, ich bin so einer, der weiß und sieht, versteht, es realisiert und mit Weisheit berührt, der ohne Verwirrtheit und ohne Zweifel darüber ist, dass die Fähigkeit des Vertrauens, die Fähigkeit der Energie, Achtsamkeit, die Fähigkeit der Sammlung, Samadhi, und die Fähigkeit von Panya, Weisheit, wenn sie entfaltet und häufig praktiziert wurde, eben die Todlosigkeit als Grundlage haben, die Todlosigkeit als Bestimmung haben und die Todlosigkeit als endgültiges Ziel. Sehr gut. Sadhu, sadhu, sagt der Buddha immer. Sariputta. Diejenigen, die das nicht wissen, sagt der Buddha, nicht sehen, nicht verstehen, nicht realisiert und nicht mit Weisheit berührt haben, die müssen durch Glauben an andere daran gehen. Aber diejenigen, die das wissen, sehen, verstehen, realisieren, mit Weisheit berühren, die müssen nicht mehr durch Glauben an andere daran gehen. Denn sie sind ohne Verwirrtheit und ohne Zweifel. Das ist die Definition von unerschütterlicher Zuversicht. Avicca Tassadi. Ist keine Verwirrtheit, kein Zweifel über den Weg und über den Lehrer. Das, die Fähigkeit des Vertrauens, die Fähigkeit der Energie, Achtsamkeit, Sammlung und der Weisheit, wenn sie entfaltet und häufig praktiziert wurde, die Todlosigkeit als Grundlage, als Bestimmung und als endgültiges Ziel haben. Das heißt, ihr Lieben, diese fünf Fähigkeiten hören nie auf zu wirken. Auf dem ganzen Pfad bis zum Endziel begleiten sie sozusagen den Buddha-Weg Praktizierenden, aber sie werden von einer Fähigkeit, einer Anlage, einer Möglichkeit zu einer Verwirklichung, zu einer Kraft, zu einer Zuversicht, zu etwas, was sich angeeignet wird, zu einer Verwirklichung. Man kann sagen, ohne Vertrauen geht gar nichts, sowohl im Leben als auch in der Buddha-Nachfolge. Denn, das sind jetzt meine Worte, Vertrauen bewirkt Schutz. Schutz wiederum bewirkt Vertrauen. Vertrauen bewirkt Sicherheit. Sicherheit wiederum bewirkt Vertrauen. Vertrauen bewirkt Bindung. Bindung wiederum bewirkt auch Vertrauen. Vertrauen bewirkt Zuneigung und ebenso umgekehrt Zuneigung bewirkt Vertrauen. Vertrauen bewirkt Liebe und Liebe bewirkt wiederum Vertrauen. Ja, Vertrauen ist immer das Resultat von solchen Erfahrungen wie Schutz, Sicherheit, Verbindung, Zuneigung, Liebe. Uns ermöglicht diese Erfahrung von Schutz, Sicherheit, Bindung, Zuneigung und Liebe. Der Unterschied zur Zuversicht ist der, wie Michael erwähnt hat, wenn man negative Erfahrungen da auf dem Weg macht, weiß man, dass es dennoch richtig ist. Während der nur forsches Vertrauen hat, durch eine negative Erfahrung in diesen Bereichen zur Verzweiflung kommen kann. Er sucht Schutz, wird abgewiesen, erschüttert das Vertrauen. Er sucht Sicherheit, kommt in Gefahr, er wird erschüttert. Er sucht sich zu verbinden, wird getrennt, wieder erschüttert. Er hat Zuneigung, die wird nicht erwidert, wieder erschüttert. Er hat Liebe, die wird enttäuscht, er wird wieder erschüttert. Der Unterschied zu Zuversicht ist, dass ich weiß, ich habe dennoch Schutz, auch wenn ich schlechte Erfahrungen mache. Ich bin dennoch gesichert, auch wenn es sich gefährlich anfühlt. Ich habe eine Verbindung, auch wenn ich die nicht jedes Mal bestätigt sehe. Ich habe Zuneigung, selbst wenn ich eine Enttäuschung erlebe. Und meine Liebe gründet sich auf mein eigenes Vertrauen und nicht nur auf die Erfahrung, die ich praktisch durch andere bekomme oder durch das Außen. Und damit schließe ich jetzt den kurzen Impulsvortrag. Das Wichtigste, die wichtigste Form von Vertrauen, sowohl in der Praxis, in der Aussprache und auf dem ganzen Weg, ist was? Zuflucht. Ja, Tisarani, Aya Tisarani, ist leider jetzt nicht mehr da, die dreifache Zuflucht. Unser Vertrauen in den Buddha ist unsere Zuflucht. Unsere Zuflucht in den Buddha ist der Ausdruck unseres Vertrauens. Jemand, der damit anfängt, setzt sein Vertrauen in den Buddha, sucht Zuflucht bei dem Buddha, beim Dhamma, beim Sangha. Jemand, der dieses Vertrauen verwirklicht hat und Zuversicht erlangt hat, behält diese Zuflucht auch in Schwierigkeiten. Und jemand, der am Ende angekommen ist, der kann Zuflucht in diese Erfahrung nehmen, wo es dann heißt, nehmt euch selbst als Zuflucht, weil der Dhamma schon da ist, ja. Damit möchte ich gerne meine Ausführungen zum Austausch übergeben und habe es doch geschafft, nur 5 Minuten nach 11 aufzuhören. Ich danke euch und wünsche mir und euch sehr, sehr viel und tiefes Vertrauen in den Weg des Buddha. Es lohnt sich. Dankeschön.
Lieben Dank, Raimund. Irgendwie seid ihr selber eine Insel.
Ja.
Genau. Wir haben
Und
jetzt
dann
noch.
sage ich nochmal Dankeschön irgendwie für deinen wirklich sehr, sehr hilfreichen Vortrag.
Ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten
Wir
für
haben noch ein paar Minuten,
Fragen,
um
ja?
Fragen zu beantworten, jawohl.
Immer. Also, wenn ihr wollt, legt los. King.
Oh, vielen Dank für die Vorträge und diesen, vor allem für diesen Vortrag. Ich wollte kurz mal erwähnen, dass das häufig, also in der Visuddhimagga und in Kommentaren, aber auch in den Sutten, wird immer auf das Balancieren von den Fähigkeiten gesprochen. Allerdings denke ich, es wird nicht betont, dass wir niemals irgendeinen von diesen Fähigkeiten, also nicht Vertrauen, nicht Konzentration, nicht, also keine davon dürfen wir vermindern, um einen Balance zu bekommen, sondern wir müssen immer den gegenüberliegenden erhöhen, weil alle diese Fähigkeiten, diese Indriyas, die müssen perfektioniert werden. Der Arahant hat die alle perfekt, also maximal. Das wollte ich nur einmal erwähnen, weil ich finde, das wird nie irgendwo betont.
Dankeschön, King, für die Ergänzung.
Ich habe es auch erlebt während eines Retreats, wo jemand sehr starke Konzentration entwickelt hatte und angefangen hatte, ein bisschen zu halluzinieren. Und dann habe ich würde sagen, eine ungünstige Empfehlung vom Lehrer, dass der sich dann ablenken sollte. Und ich hätte mir gewünscht, lieber die gegenüberliegenden von Konzentration oder irgendeinen von den anderen Fähigkeiten, zum Beispiel Vertrauen zu entfalten in diesem Augenblick. Wollte ich mal hinzufügen. Vielen Dank.
Dankeschön, Dankeschön, ja. Wer möchte weitermachen?
Vertrauen ist bei mir im Moment ein Thema, das auf jeden Fall ja, sehr, sehr gegenwärtig ist. Ich war letztens in einem Klosteraufenthalt, habe dort mit dem Abt über das Thema Vertrauen geredet und über das Thema Wiedergeburt. Und ich muss sagen, ich habe sehr viel Vertrauen in die Buddha-Lehre, womit ich mir immer sehr schwer tue, aber ich glaube, das ist auch so eine Sache hier im Westen. Sind diese ganzen metaphysischen Fragen, Wiedergeburt, Karma. Und es ist schwer, da reinzublicken und für mich daher auch sehr, sehr schwierig, dort ein Vertrauen aufzubauen, dass es eine Wiedergeburt gibt. Allerdings setzt dieser Wunsch aus dem Samsara auszusteigen auch ein Glauben an die Wiedergeburt voraus, ist zumindest so mein Verständnis davon. Daher einfach mal eine Frage in die Runde. Als Austausch oder vielleicht auch an dich, Raimund, wie es generell so mit dem Vertrauen gegenüber Wiedergeburt, Karma und der Lehre dahingehend aussieht und wie ich das Vertrauen dort auch stärken kann.
Damian, meinst du, du kannst eine Erfahrung machen, ohne Vertrauen darin zu haben? Natürlich, oder? Wenn der Wind kommt und du wirst durch den Wind kalt oder machst du eine Erfahrung, ohne dass du dazu was beigetragen hast. Wende das mal an auf Nirvana, auf das Leben nach dem Tod. Ob, wenn es das gibt, wirst du es erleben, ohne dass du das glauben musst. Du musst kein Vertrauen haben in Dinge, die du nicht verifizieren kannst. Das wäre aus meiner Sicht unbuddhistisch. Eine andere Sache ist, wenn deine Erkenntnis wächst, zum Beispiel, oder auch Erfahrung, dass es da was in dir gibt, was vielleicht wirklich ungeboren, ungeschaffen, ungemacht ist, was vielleicht manchmal mit Citta beschrieben wird oder wir wissen es nicht. Der Buddha hat es auch nicht genau definiert, aber er hat gesagt, es gibt etwas Ungeborenes und deswegen ist was erkennbar, nicht glaubbar, sondern erkennbar, Nibbana.
das Ungemachte ist deswegen erkennbar, weil es in uns ist. Aber das muss man für sich selber entdecken. Das ist eigentlich ein Teil des Weges. Man muss dieses Vertrauen in das Transzendente nicht haben. Ja, das wächst sozusagen als Nebenprodukt durch Einsicht. Komm mal, wenn ich das in mir habe, das Ungeborene, dann ist es eigentlich ja gar nicht logisch, dass ich sterbe. Dann gibt es nichts, was sterben könnte. Ist es Glaube oder ist es Einsicht? Ich glaube, das ist mehr Einsicht. Ja? Das Vertrauen bezieht sich ja darauf, dass man das, was jemand anders für sich erkannt hat, so annehmen kann, so stehen lassen kann, sich daran orientieren kann. Aber anders als beim Christentum ist Glaube nicht, ich muss glauben, dass der Buddha wirklich voll erwacht ist oder dass es ein Nibbana gibt. Das gibt es im Buddhismus eigentlich nicht. Das wäre eine blinde Annahme von Aussagen anderer, von Autoritäten. Das, glaube ich, wäre nicht buddhistisch. Hilft dir das? Sag ruhig nein, wenn es nicht hilft.
Darf ich da auch
gerne, sehr gerne
was sagen? Du hast ja schon von den Erfahrungen gesprochen, die man dann machen muss, damit das Vertrauen wächst. Und es ist wirklich nichts in der Buddha-Lehre, was darauf hinweist, dass man zuerst glauben oder vertrauen muss oder dass man überhaupt glauben muss. Und wenn man zum Beispiel solche Sachen wie die Itipada, also die Fähigkeiten, so wie das dritte Auge oder sowas, wenn man da mal Erfahrungen macht in dieser Richtung, dann erledigt sich das sowieso von ganz alleine, weil dann weiß man es. Und bis man es selber weiß, sagt der Buddha ganz, ganz klar, ist es eigentlich unwichtig. Und man soll da nicht unbedingt dran glauben. Also ein blindes Glauben ist ja immer eher hinderlich. Ne? So, das war nur das, was ich dazu sagen wollte.
Sehr schön, danke schön. Wer möchte weitermachen?
Ich glaube auch, dass es im Buddhismus ganz entscheidend ist, dass es ein Erfahrungsweg ist. Yes. Ja? Und Vertrauen ist eigentlich eine Unterstützung in Richtung von Erfahrung und ersetzt aber die Erfahrung nicht. Und in dem Sinne muss man nichts glauben, während es ja im Christentum Auslegungen gibt. Ich glaube, nicht alle sind in diese Richtung. Dass man glauben muss, um im Grunde genommen da einen Zugang zu bekommen. Sondern da wird in einigen Teilen die Erfahrung nicht so betont. Ich glaube, im Buddhismus kann man das nicht weglassen, weil das ist das Entscheidende.
Das ist richtig. Im Christentum ist Glaube anders definiert. Der Glaube hört nie auf. Kennt ihr das? Also die sozusagen im Glauben zu bleiben, ist die eigentliche spirituelle Erfahrung. Das ist im Buddhismus nicht so. Gerne, King.
Vielleicht ist es ein bisschen so ein anderes Aspekt, wollte ich hinzufügen, dass ich denke, Glaube, auch ein blindes Glaube ist ganz okay in der Buddha-Lehre. Ist sogar sehr, sehr gut. Und zwar aus diesem Grunde. Wenn wir blind glauben an die Wahrheit, ist das überhaupt kein Problem. Das Problem ist, wenn wir blind glauben und das Objekt unseres Glaubens herausstellen, dass es doch nicht die Wahrheit ist, dann haben wir ein Problem. Ich habe sehr früh auf meinem in meinem Buddha-Lehre-Werdegang festgestellt, oh, der Buddha, der fordert uns aber so sehr heraus. Also der will uns, der möchte, dass wir gegen den Strom gehen, gegen den Strom laufen. Also ganz gegen unsere urtiefen Tendenzen in vielen Fällen. Und sehr früh habe ich dann überlegt, eigentlich war das kein systematisches Überlegen, aber ich habe dann einfach festgestellt, würde ich einfach diesem Buddha vollkommen vertrauen, dann könnte ich seine Anweisungen folgen. Es würde mir leichter fallen. Und dann habe ich angefangen, einfach die Sutten blind zu glauben. Das war vielleicht 2005 oder ein bisschen vorher. Und ich habe dann angefangen, Dinge zu glauben, wie wenn der Buddha sagt, als er geboren wurde in Lumbini, dass er aus seinem Mutterleib rauskam, dass er dann sofort aufgestanden ist und gelaufen ist. Ich habe das Wort wortwörtlich geglaubt. Also ich habe mir beigebracht, hier, glaube das einfach, nehme das an, als das ist die Wahrheit. Und peu à peu habe ich gar kein Widerspruch mehr zu den Sutten in mir zugelassen. Einfach angenommen, angenommen, angenommen. Und jetzt im Nachhinein finde ich, das hat mir sehr geholfen, einfach die schweren Anweisungen hier, unheilsame Geisteszustände wegschmeißen, also nicht tolerieren zum Beispiel. Das ist mir immer leichter gefallen, diese Dinge zu folgen. Und deswegen möchte ich sagen, ja, blindes Glauben hat mir Gefahren. Aber wenn wir wissen, dass es bezüglich dem Buddha und seiner Lehre, dann ist es nicht schlimm. Auch wenn wir diese Erfahrung gar nicht gemacht haben, ist es wunderbar. Es ist ganz okay.
Ich hätte da meine Schwierigkeiten, weil ich glaube, dass der buddhistische Praxispfad zwar dieses tiefe Vertrauen gibt, das hervorbringt, dass, wie Monika Davis, die sich gerade zugeschaltet hat, oft sagt, ich vertraue allem, was der Buddha sagt, aber als Vorschuss, was dem nachfolgen muss, und das auch da unterscheidet es sich zu blindem Vertrauen, ist, dass ich aufgerufen bin, mir das anzueignen, das zu reflektieren. Das heißt, das nennen wir ja Ehi Passiko, also das für sich selbst sehen. Ne? Jeder soll es für sich selbst sehen. Der Dhamma ruft auf, für sich selbst zu schauen. Er lädt ein, für sich selbst zu schauen. Das ist das Typische, das Genuine am Buddhismus, dass du die Dinge nicht blind aneignest, sondern nicht hinterfragst, vielleicht schon mit Vertrauen, aber dir das aneignest, das überdenkst und frei sein muss, das wirklich kritisch zu sehen. Besonders wenn du die Suttas liest, solltest du nicht davon ausgehen, dass alles, was überliefert ist, wortwörtlich so gesagt werden sein muss. Ja? Ich habe ein unerschütterliches Vertrauen in die Suttas. Das kann ich wirklich offen sagen. Aber ich lese, studiere und übersetze sie sehr historisch kritisch. Und das hilft mir zu verstehen. Ich glaube, dass ein kritischer Geist und Denken nie ausgeschlossen sein darf von wahrem Glauben.
Der Leon hat sich noch mal gemeldet. Raimund, habe ich vorhin mal ja, erkennen gerne. Können.
Ja. Ja, danke, ich wollte nur noch ein Feedback geben, wenn das erwünscht ist. Also, wenn ich das geben darf. Und zwar finde ich, Raimund, das ist immer ein sehr erfrischend, dir zuzuhören und du hast eine Art an dir, einen Vortrag zu geben, die das ganze Thema nochmal komprimiert, also vom Allgemeinen her. Also ich finde, du machst eine sehr gute Rahmung in deinen Vorträgen und gehst dann zur Essenz sehr gut über. Und das ist immer sehr erfrischend und ich gehe immer sehr inspiriert aus deinen Vorträgen raus. Das wollte ich nur mal einmal als Feedback.
Danke, mein lieber Freund Leon. Ich sehe Inken und war vorher noch jemand anders, weil Inken war schon zweimal dran. Oh ja, Andrea. Lass mich Andrea zuerst nehmen, weil Andrea, dein Beitrag ist, glaube ich, noch nicht gewesen.
Ich wollte nur Leon zustimmen. Das war ein Applaus sozusagen.
Dankeschön, Andrea. Inken, gerne.
Ich möchte sagen, mir haben alle drei Vorträge sehr, sehr gut gefallen.
Mir
dass
auch.
Ich ein weniger auditiver Mensch bin und gut auch noch mit lesen kann, dann behalte ich besser, meine Konzentration bleibt bestehen, fand ich das sehr schön, dass es bei dir einen Text dazu gab. Es war sehr förderlich für mich, danke. Ich
habe den gerade beim Zuhören eurer Beiträge so ein bisschen noch korrigiert. Ich hatte Rechtschreibfehler, entschuldigt, wenn ich am Tippen war, das war, um euch das zuzuschieben. Jetzt ist es im Chat, also könnt ihr euch gerne runterladen. Also es ist nicht ganz durchkorrigiert, wenn da Fehler drin, das geht auf meine Kappe. Wer möchte noch etwas sagen, soweit noch Zeit ist? Weiß nicht, Jürgen?
Wir haben noch Zeit, wir verkürzen die Mittagspause, das ist ganz einfach.
Ich möchte mal ganz kurz zu meiner Mutter da mal Hallo sagen. Monika, wenn du mich hörst, freue mich so, dein Gesicht wiederzusehen. Es war nur so eine Spitze, aber kennt ihr Monika Davis? Tochter von Paul Davis. Monika, sei gegrüßt. Monika, wir hören dich aber nicht. Du musst dein Mikrofon anmachen. Monika gehört zum Lehrredenkreis.
Wir sind gerade fertig mit der Roseburg-Vorbereitung. Darum bin ich jetzt erst ein dazugekommen.
Schön, dich zu sehen. Wer den Lehrredenkreis nicht kennt, Jürgen gehört auch dazu, das sind ja seit 50 Jahren der Forscher der Suttas und ich schätze diese Gemeinschaft sehr. Wer möchte noch was sagen oder soll ich Jürgen zum Abschluss übergeben? Ich sage noch kurz was, ja, das habe ich schon öfter gesagt. Es ist kein Widerspruch, ein Vertrauensmensch zu sein und trotzdem viel zu studieren. Das ist kein Widerspruch. Ich habe früher, als ich diese erste Mal diese Unterscheidung gehört habe, vom Typ her eher Dhamma-Nachfolger, vom Typ her als Frau-Nachfolger, habe ich tatsächlich von mir gedacht, dass ich wahrscheinlich ein analytischer Studiosus bin, der Dhamma-Nachfolger wird. Ich habe mit der Zeit gemerkt, das ist nicht der Fall. Ich habe mit der Zeit gemerkt, dass alles ist bei mir sozusagen an guten Wächst tatsächlich durch dieses Vertrauen in den Buddha entstanden ist. Und ich erinnere mich sehr gut, als ich in Kanada 2008, da wohnte ich mal eine Zeit lang, zwar während meines indischen Buddhismusstudiums, da habe ich auf Tipp von meinem damaligen Lehrer den Vinaya gelesen. Würde ich euch nicht empfehlen, aber ich habe in diesem Vinaya so eine Schau bekommen vom historischen Buddha, seiner Weisheit und seiner grenzenlosen Geduld, wenn Dinge schiefgelaufen sind. Da habe ich so ein Bild bekommen und so eine tiefe Liebe und Vertrauen zu diesem historischen Buddha entwickelt. Danach habe ich gemerkt, dass das in mir ganz, ganz viel macht, Vertrauen in den Buddha zu haben. Das ist kein Widerspruch dazu, Dinge historisch kritisch, sehr analytisch sich anzuschauen oder zum Beispiel Vipassana zu praktizieren. Das ist kein Widerspruch zu Vertrauen. Vertrauen ist eine Grundeigenschaft des Lebens. Ellen, stimmst du mir zu? Dann übergebe ich jetzt zurück an Jürgen. Ich danke euch sehr für eure Teilnahme und wünsche euch alles Gute auf dem Weg des Dhamma.
Ich danke auch nochmal allen drei Referenten dementsprechend für die Vorträge. Es gibt keine Wertung, es waren alle die Besten und wunderbar ist eigentlich auch für das Thema, dass wir halt diesmal dementsprechend rausgesucht haben. Wir haben auch schon ein neues Thema, aber ich bin dann auch heute Vormittag fertig mit meiner Moderation und schicke euch positivst in die Mittagspause bis 14 Uhr zum dann dementsprechenden vierten Punkt von der Daniela dann dementsprechend, ja.
Ich muss noch einen kurzen Nachtrag machen. Ich hatte nicht auf den Knopf gedrückt. Jetzt tatsächlich könnt ihr den Vortrag runterladen im Chat.
Ja.
Danke. Bis nachher.
Dann würde ich sagen, gute Zeit und bis 14 Uhr wieder. Da hören wir uns jo. Wieder zum nächsten Vortrag.
Ich Danke. Klinke mich aus, Jürgen. Ich habe heute Abend noch ein...
Alles in Ordnung, alles in Ordnung.
Muss Gut. mich ein bisschen erholen nach der Reise. Danke
Bitte euch. Schön, bitte schön und vielen lieben Dank, dass alles so geklappt hat.
Ich kann auch erst später wieder dazukommen. Ich hoffe, wenn es darum geht, was, wie es weitergeht. Hier ist die Aya Palaniani, ich habe das Bild
ja.
aus.
Ja, danke. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Ne? Jeder, Aber wie er am besten später. Kann, irgendwie 14 Uhr sind wir wieder dementsprechend
okay. also,
dabei. Ja.
Bye. Bye-bye.